Vielleicht ganz zu Beginn schildern Sie doch bitte Ihr Verhältnis zu Martin Heidegger. Sie haben ihn ja tatsächlich persönlich gekannt. Wie haben Sie ihn als Lehrer vor allem erlebt?
Also zunächst mal auch als Persönlichkeit eher privat auf seiner Hütte in Tottener Berg, dass ich dort im Herbst 1949 ihn 8 Tage lang besuchen durfte, jeden Nachmittag. Und ich war Drittsemester, wusste noch kaum etwas, hatte aber schon ein Seminar von Kant, ein schwieriges, in München hinter mir. Und da lernte ich kennen, er lud mich zu den Vorträgen nach Bremen ein im Herbst 1949. Und dann kam ich 50 nach Freiburg seinetwegen und habe die ersten Seminare besucht, die alle privat waren, da er öffentlich von den Franzosen seinen Lehrstuhl gestoppt bekommen hatte, das dann erst im Jahre 51 durch seine Emeritierung geändert wurde. Und diese Begegnung mit ihm, das war sofort etwas sehr Befeuerndes. Man wusste, mit Philosophie hatte man das Richtige im Leben gewählt. Ich hatte mich zur Philosophie entschlossen, als ich hörte, dass Hitler tot ist. So, jetzt wird nachgedacht. Und hatte auch eben, obwohl ich nicht wusste, ob das geht im Leben, Philosophie zu machen, eben durch Heidegger diese starke Bestätigung. Und das setzte sich in den Seminaren fort. Die Seminare, die dann auch offiziell wieder Seminare der Universität waren, die waren für ihn etwas, was er sehr genau vorbereitete. Man durfte nur nicht in sein Konzept einbrechen und schon gar nicht, wenn der Fragen stellte, darauf antworten, wenn man nicht verstanden hatte, dass das rhetorische Fragen waren. Etwa, wenn er auf die Uhr schaute und sagte, muss denn hier eigentlich die Zeit? Das, wer das beantwortete, hatte verloren. Aber das Klima, trotz aller Strenge, dass er mal den Vogel zeigte, dass wenn einer länger was sagte, das ist ja schlimmer als Hegel. Er war schon autoritär, aber doch sehr verbindlich autoritär. Es kam einem nicht bösartig vor, sondern man nahm das gerne hin. Hier ist jemand, der weiß, was er zu sagen hat. Vielleicht das als Einstimmung zu seiner Lehrtätigkeit. Wenn man ihn jetzt situieren will, wie er mit der Philosophie steht und warum man auch zu ihm ging, er bestimmt ja den Ort seiner Herkunft, das Kleinstädtchen Metzkirch in Baden, als zwischen dem oberen Ister und dem Bodensee gelegen. Und dieses obere Ister ist ganz wichtig. Ister ist der griechische Name für Donau. Er stellt sofort die Verbindung zu den Griechen her als Deutscher. Und warum oberer Ister? Warum ist er so wichtig für ihn? Weil am oberen Ister, an diesem oberen Lauf der Donau, da sind seine Vorfahren her. Und dann weist er auch einmal auf die Wasserscheide hin im Schwarzwald, wo es ab zur Donau Richtung Griechenland geht, übertreibe ich einmal. Und er hat gesagt, dass die Alemannen, die kann man vergessen. Es kommt auf die Schwaben an, die eben wie Hölderlin, Hegel und Schelling und eben er. Er ist schon jenseits dieser Wasserscheide. Dass, wenn man mal diese Enge der Bestimmung der eigenen Heimat und Bodenständigkeit bedenkt, merkt man schon, wie vorangelegt es ist, hier das Bodenständige mit dem Nationalen, was bei ihm zwar immer Deutsch heißt, aber im Grunde weit mehr schwäbisch ist als Deutsch.
Vielleicht, um auch die Hörer und Hörerinnen mitzunehmen, die jetzt nicht wie Sie Jahrzehnte sich mit Philosophie und vor allem Heideggers Philosophie beschäftigt haben, vielleicht können Sie eingangs Heideggers Denken charakterisieren. Also jetzt gerade, was Sie angesprochen haben, das hat sich beinahe schon für mich esoterisch angehaucht, angehört. Inwiefern, also ich meine, er gilt als einer der wichtigsten Philosophen des letzten Jahrhunderts. Mit welchen Fragestellungen hat er sich befasst? Also wie könnte man Heideggers Denken charakterisieren in philosophischer Hinsicht?
Mal zuerst muss man wissen, dass er stark katholisch-gläubig erzogen ist. Er hat angefangen, Theologie zu studieren. Das war ganz auf ihn zugeschnitten. Und dann hat er sich im Alter von 30, 1919, öffentlich von der katholischen Weltanschauung und der Kirche losgesagt. Und hat in diesem selben Jahr in einem Kriegsnotsemester, wie das hieß, im Frühjahr 1919, also vor dem Sommersemester, hat er den Entwurf einer Urwissenschaft, Philosophie als Urwissenschaft. Und dies zeigt schon den ganz eigenständigen Mann. Und ich entnehme dieser frühen Vorlesung, dass er bereits da wusste, dass er weit das ganze Christentum überholend einen Rettungsgedanken für die Menschheit hat, ausgehend von Leistungen des deutschen Denkens. Und das ist natürlich schon ein großer Anspruch. Aber wenn Sie da blättern in dieser Vorlesung, da wird die Wissenschaft für immer ausgeschaltet aus dem, was wesentlich ist. Es kommt nicht auf das Antworterhalten an, sondern nur auf das Fragen, sich in die Fraglichkeit heben. Es kommt auf das Staunen an. Die Griechen kennen als Philosophen das Staunen, aber um es wegzurationalisieren. Sie wollen dann nicht mehr staunen und Wunder sehen, sondern das Wunder ergründen. Heidegger ja nicht. Das Wunder bleibt erhalten. Und diese Grundkonzeption einer Urwissenschaft, das hat ihn die ganze Denkzeit bis zum Tode getragen. Und er wusste, dadurch bin ich absolut revolutionär, dass von mir aus niemals Wissenschaft entstehen kann, keine Theoriebildung. Es gibt keine Gegenstände, keine Tatsachen. Es gibt nur Seinsereignisse ganz anderer Art.
Naja, und dieses Denken, das wirkte ja damals auf sehr viele, auch junge Philosophie-Schülerinnen und Schüler sehr anziehend. Wenn wir hier schon diese Trennung von Philosophen und Privatmenschen machen wollen, auf die ich gerne später nochmal eingehen würde, was macht da Heideggers Philosophie denn gerade für junge Menschen attraktiv, die jetzt gar nicht zu dem Bild passen, also zum Glauben an eine Urwissenschaft sozusagen, wie wenn ich jetzt an Arendt beispielsweise denke. Was machte Heideggers Denken für viele junge Philosophie-Schülerinnen und Schüler damals so attraktiv?
Er war als Lehrer sehr auf Schülerbildung aus und hat ja auf Veröffentlichungen keinen Wert gelegt. Er war in den Seminaren und in den Vorlesungen immer top. Und er hat geradezu erregend gelesen, mit einer schwachen Stimme, die manchmal kippte. Aber noch lange nach seinem Tod habe ich seine Schriften immer in seinem Tonfall gelesen. So war das da. Und dann die Radikalität. Er drehte alles um. Am besten sage ich mal etwas von seinem Hauptgedanken, der dann in seiner Zeit, in seinem Hauptwerk, was 1927 erscheint, zum Tage kommt, was aber schon Anfang der 20er Jahre geht das los, dass er dieses Hauptwerk vorbereitet. Das muss eigentlich jeder verstehen, dass die Philosophie hat immer zwischen dem Sein und dem Wesen unterschieden, zwischen der Existenz und der Essenz. Und also wenn man bei Aristoteles sagen will, was ist das Wesen eines Hauses, das ist seine Form, wozu es bestimmt ist, Schutzbau gegen unbilder Witterung für Menschen und Gerät. Und Heidegger dreht das um und weiß, es kann ihn niemand mehr einholen. Er dreht die ganze überlieferte Philosophie um und sagt vom Menschen, das Wesen des Menschen ist seine Existenz. Also die Essenz ist die Existenz, und ich kann das für alle übersetzen. Der Mensch ist ein reines Das, wenn er eigentlich ist. Ein ekstatisches, zeitloses, man muss geradezu an die Mystik sofort denken, an Schamanentum, dass hier dieses, das, und das nennt er dieses, der Mensch ist, was ist er? Er ist sein Das. Und das geht nicht. Aber das ist so überzeugend, und es hat bis heute noch wenige, selbst große Heideggerkenner haben das durchschaut, dass es gibt kein Das ohne was. Und wenn man auf Seite 12 kommt das von seiner Zeit, kommt das erstmalig vor, und das kennt jeder, der ein bisschen Heidegger studiert hat, auswendig. Er nennt jetzt, indem er den Menschen unterscheidet, als Dasein, das ist der eigentliche Mensch, und als Lebewesen, also als Seinswesen und als Lebewesen. Das Lebewesen wird abgeurteilt, das ist der Mensch der Alltäglichkeit, der trinkt, isst, schläft und liebt, das ist nichts, der gar sich unterhält mit anderen, das ist überhaupt nichts, sondern das ist der, der einzig seinen Geist entwickelt und denkt. Und jetzt kommt dieser Satz von Seite 12, also das Dasein, das Seinswesen Mensch, das Dasein ist dasjenige Wesen, das in seinem Sein dem es in seinem Sein um dieses Sein selbst geht. Und dieses Sein meint das nackte Das. Also nicht einmal das Ich bin, das wird auch nicht mehr Ich gesagt. Das ist wie eine geistige Außer sich sein. Und da hat er ein Instrument gehabt, da konnte er alle umdrehen.
Da zeichnen sich ja schon auch Gedanken ab, die dann wiederum, denke ich, sehr gefährliche Wendungen provozieren können. Wie wurde denn an Heidegger Kritik geübt? Also vielleicht Sie als jemand, der eben ihn zu Lebzeiten auch kannte. Sie haben ja vorhin bereits angedeutet, wie seine Lehrveranstaltungen abliefen und dass er doch relativ autoritär auftrat. Wie haben Sie beispielsweise, wenn es denn der Fall war, Kritik ihm gegenüber geäußert und wie wurde die auch angenommen?
Er hat eben in den Seminaren immer versucht, wir haben überwiegend zu griechischen Texten Seminare gehabt und das war ganz interessant, dass etwa, das ist jetzt speziell, deswegen nenne ich das nicht genauer, in einem aristotelischen Text, in seiner, was bei Aristoteles später Metaphysik genannt wurde, ein Buch, dass er dort eine Auslegung von Sein als Wahrheit, die er völlig falsch ausgelegt hat, doch die später Philosophen, die Ordinarien wurden, alle damals überzeugt hat. Und das war rein dumm, man hätte genauer nachsehen müssen, dass das nicht stimmt. Und wenn man eben dann einmal solche Dinge fand, dann war es interessant, zum Beispiel, es gibt das Wort Gestell, das war nach dem Krieg ganz groß. Selbst Bundespräsident Heuss hat sich über das Gestell aufgeregt. Das ist, was Natur gestellt wird und ausgeraubt und sowas. Aber dann haben wir Aristoteles gelesen und ich habe dann bemerkt, in meinem Protokoll, was man geschenkt bekam, wenn man gut mitmachte, dann durfte man das am anderen Tag vorlesen, also am nächsten Sitzung. Und da habe ich dann nebenbei gesagt, dass wenn jetzt im Griechischen war das Wort Thesis dafür vorgesehen von ihm, dass Thesis bei Aristoteles ausschließlich die Lage im Raum bedeutet und nichts mit Gestell zu tun hat. Da haben mich hinterher die Japaner aus dem Seminar auf die Schulter geklopft, dass sie das gewagt haben. Und es gibt auch so eine sehr nette Art, ich behaupte ja, dass Heidegger nie bei den Griechen war, sondern nur alles in die Griechen hineingelesen hat und sie aber brauchte, um eine Geschichte zu konstruieren. Dass, zum Beispiel gibt es einen Satz bei Aristoteles, der sehr wichtig ist, dass die Wahrheit nicht in den Dingen, sondern in den Aussagen ist. Der Mensch ist eine Grundlage dafür, dass es Wahrheit gibt, indem er fähig ist, sprachlich, gedanklich so etwas zu erfassen und auszusagen. Und da sagt Heidegger, wenn Aristoteles sagt, dass Wahrheit nur in der Aussage ist, dann meint er vielleicht, nein, sogar sicher, dass sie genau da nicht ist, sondern nur in den Dingen. Diese Auslegung Heideggers haben alle überzeugt. Und ich kann es noch heute nicht fassen. Aber und deswegen habe ich einmal moniert, dass das Wort Wahre im Griechischen doch seit Homer für die Verba dicendi zuständig ist, dass es dort zu Hause ist. Wahre ist die wahre Aussage. Wahre ist eine Tugend, nämlich der wahrhaftige Mann sagt das Wahre. Tugend will Heidegger schon gar nicht hören. Er braucht dieses andere. Alles kommt vom Sein, der nichts vom Menschen. Das Böse am Menschen ist die Subjektivität. Er muss alles lassen, also gerade so in einem buddhistischen Sinne, vom Sein her Wesen lassen. Und da, also noch gewagter als Paulus und der große Augustin, was sie in die Genesis hineingelesen haben, was dort nicht stand, hat Heidegger Beliebiges in die griechischen Texte gelesen. Ich habe in meinem Buch Heidegger gelesen, jeden einzelnen Heidegger-Interpellationssatz in den Griechen geprüft und nicht für haltbar gefunden. Aber das stört nicht. Die Heideggerianer sind so auf ihn ab, dass gerade was nicht stimmt, ist eigentlich das noch Tollere. Man kann gar nicht wissen, man müsste mal fragen, was ist eigentlich ein philosophisches Bedürfnis? Und das fragt sich auch immer wieder bei denen, die Philosophie studieren. Da ist nicht die Aufklärung das Erste.
Genau, das ist so eine Frage, die sich jetzt anknüpft, was das Bedürfnis der Philosophen sei. In einem Gespräch, das auf der Homepage der Gesellschaft, der Heidegger-Gesellschaft verlinkt ist, da sprechen die jetzigen Vorsitzenden der Gesellschaft über Heidegger. Und da wurde festgestellt, Heidegger habe eben die Frage nach dem Sinn ganz neu gestellt zu seiner Zeit. Inwiefern würden Sie sagen, stimmt das? Und inwiefern vor allem traf Heidegger mit dieser Ontologie, also seiner Lehre des Seins, einen Nerv bei Menschen, die eben einen Ersten Weltkrieg hinter sich hatten und eben in dem historischen Kontext eben lebten und groß wurden und eben auf den Nationalsozialismus hierzulande zusteuerten?
Ja, in dieser Radikalität, die als solche schon begeisterte, hat er eine unmittelbare Sinngebung auch aufgezeigt, die für alles gilt, der eigentlich denkt. Und dieses Eigentlich-Denken, das ist sehr schwer zu sagen, das ist nämlich das Wesen der Verhältnisse des Seins zu sich selbst auszutragen. Und wie man das macht, das weiß nur der, der in Ekstase ist. Dieses Ekstatische, das beginnt schon bei Chuang Tse 300 vor Christus, das ist immer mal wieder aufgekommen, wenn man Leben und Welt überwunden hat, wenn man kein Lebewesen mehr ist. Und jetzt wird eigentlich, das war sein Hauptwort, das Wort eigentlich, das hat man dann verstanden als endlich wieder authentisch leben. Das hat man ins Authentische übersetzt. Und dann gibt es sofort das Ziel, der Mensch ist quasi erlöst oder findet seine Bestimmung, wenn er denkt. Das hat in der Philosophie es immer wieder mal gegeben. Der junge Aristoteles sagt, der Mensch ist geboren, um zu denken. Deswegen sagt Heidegger in einer Vorlesung, Aristoteles wurde geboren, dachte nach und starb. Und nun geht das leider nicht. Und deswegen kann Heidegger, der diese Begeisterung erweckt und diese Sinngebung, die darin besteht, eigentlich zu sein und das Uneigentlichsein, das in der Welt sein als alltägliches Sein überwindet und nicht mehr im Alltäglichen ist. Also ich sage in meiner Abschiedsvorlesung, das Abwaschen gehört zum Fest des Lebens. Das wäre Heidegger der reine Ekel gewesen. Dass, wie er zu mir sagt, Herr Marten, gebrauchen Sie nie das Wort Leben. So ist das alles weg. Es gibt nur noch das existierende Sein als Mensch und das Sein ist das Wesende. Das wehst an. Man muss alles dem Sein überlassen. Man muss offen sein. Die neue Offenheit für die eigene Wesentlichkeit. Und da kann man sich natürlich denken, es kommt schon in den mittleren 30er Jahren bei Heidegger dazu, dass es die wenigen und einzigsten sind, die dafür in Frage kommen. Und einmal fragt er, ja, was soll man denn mit 65 Millionen Deutschen anfangen? Und was mit den vielen? Die sollen dorthin gehen, woher sie gekommen sind. Er kann prinzipiell nichts mit den vielen anfangen. Und diese Diskriminierung des Alltags, da beginnt für mich die Grundlegung seiner Inhumanität. Das liest man noch gar nicht. Aber das muss man sehen, wenn es unter Menschen nur Geschwätz gibt. Es gibt keine sinnvolle Rede, dass nur wenn Denker, die großen Denker unter sich Sprache üben, dann, das ist das einzige Gespräch, was gilt. Sonst gilt das Gespräch allenfalls für die Dichter mit Gott oder mit den Musen. Und das ist schon eine unglaubliche Zumutung. Und mich wundert immer neu, dass nicht mehr das gemerkt haben, dass, wie Sie nennen, das Hannah Arendt spät, aber dann eben schon Jonas und andere, die in den 20er Jahren da waren, so begeistert waren und nicht merkten, was mit dieser radikalen Infragestellung des Lebens, was da auf einen zukommt.
Genau, vor wenigen Jahren, 2014, erschienen die sogenannten schwarzen Hefte, ein Textkonvolut, das eben erst nach Heideggers Ableben, 40 Jahre nach Heideggers Tod, um genauer zu sein, fast 40 Jahre veröffentlicht wurden. Und diese schwarzen Hefte, die haben das nochmal provoziert oder angekurbelt, diese Diskussion darum, inwiefern Heideggers Werk eigentlich eben eine nationalsozialistische Ideologie entsprochen hat oder der zumindest angetan war, inwiefern die sich verbindet mit Heideggers Denken selbst. Auch Sie haben sich genauer mit diesen schwarzen Heften beschäftigt. Können Sie uns sagen, was man dort zu lesen bekommt und wann diese Texte entstanden, diese schwarzen Hefte?
Ja, das geht. Also das sind bedeutende Hefte. Die sind sehr genau verfasst. Das ist kein beliebiges Tagebuch. Da hat er mitunter Sachen, die schon gesagt waren, woanders, zum Beispiel in einem, was er vom Ereignis nennt, was er 36 bis 38 geschrieben hat, wiederholt sich manches. Aber sonst ist es richtig originell und erstmalig. Und es geht mit den 30er Jahren los und geht bis in die 70er Jahre. Und es sind jetzt die ersten Hefte veröffentlicht, dass man bis nach dem Krieg lesen kann, was er nun ganz präzise, sein ganzes Seinsdenken begleitend, auch noch mitunter wie zu sich selbst sprechend. Also da gibt es interessanterweise viele Stellen, wo er sich selbst Mut macht oder sagt, ich stelle mit Befriedigung fest, schon 30 Jahre das Richtige gemacht zu haben. Oder er sagt, dass keine Macht der Welt und kein Gott kann mich von meiner Übereignung an das Sein selbst abbringen. Das ist schon interessant. Und jetzt haben viele Leute, und das fand ich nicht gut, immer mit spitzen Zeigefinger gelesen, wann die nächste Antisemitismusstelle kommt. Das ist viel gravierender, was er macht. Das ist viel weiter gedacht. Das ist natürlich Antisemitismus drinnen. Aber wenn man nicht einsehen kann, dass für Heidegger Goethe mindestens so schlimm ist wie ein jüdisch Denkender. Mit Juden hatte er gar keine Probleme. Es waren Juden im Seminar. Sobald ein Jude Hölderlin mochte und seine Schriften las, war der willkommen. Unser liebster Freund, ein Jude, den wir bis zu seinem Tode begleitet haben, ein Franzose aus Versailles, ein Philosophielehrer, in dessen Wohnung in Freiburg fanden Heidegger-Seminare statt. Und Tugend hat einer der führenden Philosophen nach dem Krieg in Deutschland, der war mit mir immer bei Heidegger und wir wurden auch zu dritt eingeladen. Und wenn er uns nachts einen Vortrag vorlas über Heraklit und so, er hatte mit Juden gar keine Probleme. Das war rein dieses entwurzelte, nicht bodenständige. Es genügte, dass Goethe ein Kosmopolit ist. Und es hat sich eben dann bei diesen wurzelhaften Gedanken eben deswegen nahe dem Ister-Ursprung, das heißt, ich bin ganz bodenständig, dieses Entwurzelte, das war die Ideologie. Und dass es dann so aufs Deutsche fiel, ganz interessant ist in einem der schwarzen Hefte, dass er sich mal überlegt, ob die Russen eigentlich auch toll sind, ob man die auch ins Eigentliche mitnehmen kann. Allerdings ist es dort verdächtig, weil er es mit dem Antisemiten Dostojewski da genauer hat. Aber sonst ist es eben nur, die Griechen waren eigentlich und die Deutschen. Es gibt nur ein deutsches Dasein und ein griechisches Dasein. Also der Seinswesen Mensch ist ein Deutscher und war zuvor ein Grieche. Ein Franzose ist es nur dann, wenn er zu ihm kommt und mit ihm sein Denken teilt. Und dann hat er auch nichts Rassisches gegen die Franzosen oder irgendwie Völkisches, sondern dass bei ihm, Heidegger unterstützt, es ist alles übergeistigt.
Als die schwarzen Hefte eben veröffentlicht wurden, erschienen 2014, in dem Zuge trat der damalige Vorsitzende, Herr Figerl, der Martin-Heidegger-Gesellschaft zurück. Wir hören ganz kurz einen Einspieler von Herrn Figerl, in der er seinen Rücktritt begründet und sprechen danach gleich weiter. Einen Moment.
Ich habe die Heidegger-Gesellschaft nie als einen Heldenverehrverein verstanden, sondern immer als eine Gesellschaft, die sachlich orientiert ist, die an der Philosophie, an der unendlich wirksamen Philosophie Heideggers orientiert ist und nicht an der Person. Durch die schwarzen Hefte ist die Person aber doch derart in den Vordergrund gerückt und sie ist auf eine Weise in den Vordergrund gerückt, die für mich selber überraschend und erschreckend war. Und zwar durch die oft diskutierten antisemitischen Sätze, die in den schwarzen Heften sind. Es ist mir schwer, sozusagen für eine Person zu stehen, die solche Äußerungen getan hat, die ich nur abscheulich finden kann. Und das habe ich ja auch mehrfach deutlich gesagt, in der Presse auch geschrieben, so dass ich es schwer hätte, in Sachen Heidegger nicht nur ein Philosoph, ein Forscher, sondern auch ein Repräsentant zu sein. Hinzu kommt, dass ich mir eigentlich vorstelle, dass in einer Situation wie dieser, nach der Veröffentlichung der schwarzen Hefte, sich die Forschungspolitik in Sachen Heidegger ändern müsste. Wir bräuchten, damit eine solche Überraschung wie wir sie alle erlebt haben, mit dieser Veröffentlichung nicht wieder passiert. Eine klare Perspektive, wann und unter welchen Umständen der in Marbach deponierte Nachlass für die Forschung insgesamt zugänglich wird. Und diese Perspektive haben wir nicht.
Anschließend an Herrn Fiegerls Forderung und was meinen Sie denn, hält die Hinterverbliebenen von Martin Heidegger ab? Also erstmal sehen Sie, schließen Sie sich dieser Forderung an? Und eben zweitens, was meinen Sie denn, hält davon ab, Martin Heideggers Schriften vollständig der Forschung zugänglich zu machen?
Also das sind jetzt mehrere Fragen. Ich halte Fiegerls Unterscheidung von Person und Werk für falsch, wie er es vorträgt. Die schwarzen Hefte waren nicht überraschend, für mich nicht. Er war eindeutig Antisemit, wie er eindeutig Antikosmopolit ist. Und dass das Deutsche das Wesen des Menschen rettet, ist eindeutig. Das ist 34 und sonst wann gesagt, das kann man sich um die Ohren schlagen, reichlich. Wie er meiner Frau und mir bei einer Tee-Einladung sagte, dass auch an den Fingern einer Hand aufzählte, welche jüdischen Philosophen jetzt schon wieder Lehrstühle in Deutschland haben, war eindeutig zu sehen, wie ihnen das anekelte, dass das geschehen ist. Und diese späte, man kann bei Herrn Fiegerl auch anderes vermuten, aber dass er die Person oder das Werk so denkt, Fiegerl hat nie das Denken Heideggers problematisiert und hat nicht dieses, das Sein selbst, das die Erfindung, nun nehmen Sie mal an, die Griechen haben sogenannte Ontologie gemacht. Das heißt, die haben gefragt, was eigentlich wirklich ist und haben die Begriffe, die bei ihnen nicht Kunstworte sind, Sein und Seiendes. Und wie Heidegger das gebraucht und auf seine Weise in die Griechen hinein ist, er hat eine Seinsvergessenheit erfunden, eine Seinsgeschichte und das Sein selbst, was wehst und das Sein selbst ist dann sogar erderschütternd. Es ist eine reine leere Mystik und das hat Fiegerl nie problematisiert. Er hätte wegen der Philosophie zurücktreten sollen und nicht wegen des Antisemitismus, der eklatant sichtbar war seit Ende der 20er Jahre. Mhm. Und deswegen ist auch mit der Forschung nichts Neues. Also für mich könnte man die Heidegger-Forschung einstellen, weil für mich nichts mehr aus Heidegger entspringen kann, was für das Nachdenken des Menschen über sich selbst, was die Philosophie leisten soll, eine Verständigung des Menschen über sich selbst als Mensch. Dazu gehört Heidegger nicht. Was er zum Humanismus sagt, zu dem Umgekehrten, diese Sätze, die waren schon lange da. Was zögert der Gott eigentlich, diese Menschheit zu vernichten, die hier das Wesenlose treibt? Und wenn man denkt, was er dann nach dem Krieg, was auch die schwarzen Hefte sagen, das ist jetzt überhaupt nicht Antisemitismus, sondern er sagt, was sind schon KZs, in denen Juden vergast werden, gegen KZs, die Besatzungsmächte errichtet haben, in denen sie mein Seinsdenken schaden. Das muss man sich mal anhören. Und einer der schlimmsten Dinge, finde ich, das ist aber ganz typisch. Das macht er nicht lange nach den Abwürfen der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki, dass er sagt, verheerender als die Hitze der Atombombe ist der Geist des Weltjournalismus. Denn die atomare Hitze löscht nur Leben aus, bringt sie zum Verlöschen, während der Geist dieses Weltjournalismus mein Seinsdenken ruiniert. Man muss sich das mal vorstellen. Ich nenne diese Worte obszön. Und da ist nicht ein bisschen Antisemitismus, von dem man angeblich nichts gewusst hat. Und das liegt konsequent in seinem Denken. Das ist für mich schon 1919 angelegt, dass die Welt nicht aus Tatsachen und Dingen und dass man nicht mehr Gegenstände hat und ein menschliches Subjekt aus einem Objekt, sondern dass man nur noch staunt und in dieses Mystische, das sich hineinsteigert und dieses nicht reflektiert. Der Grundsatz von seiner Zeit, der Mensch, dass das des Menschen ist, darf man sagen, das Was des Menschen ist sein Das, oder umgekehrt kann man auch sagen, also dass das ist das Eigentliche und er hat kein weiteres Was. Zum Beispiel, der Mensch ist geschlechtlich neutral, ist weder Mann noch Frau, weder gesund noch krank, er ist ein Denkender. Und da liegt diese Unverfrorenheit am Schluss mit Hölderlin und sich selbst und dann die künftigen Einzigsten, die ihm folgen, dann zu sagen, was der Mensch ist. Und es gäbe, also die Philosophie hat Gründe, dass man sich von Heidegger abwendet, nicht seine Persönlichkeit. Die Persönlichkeit, darf ich noch eines sagen, ich hatte einen Schwerstunfall als Assistent und auf Leben und Tod. Der einzige meiner Lehrer, der mich besucht hat im Krankenhaus, war Heidegger. Und dies mit dem Wort, jetzt muss die Philosophie praktisch werden. Also wieder diese Begeisterung für Philosophie und diese Menschlichkeit. Und wenn man zu ihm geradelt war, zu einem Vortrag, steckte er einem Schokolade zu. Die Persönlichkeit, wenn ich ihn mit meiner Tochter vor seinem Geburtstag besuchte, meine Tochter war 8 Jahre, dann winkte er uns eine halbe Stunde ins Tal nach, wenn wir zum letzten Omnibus gingen. Die Philosophie ist schlimm. Und heute bin ich überzeugt, er hat nicht nur seine Schüler hinters Licht geführt, sondern auch sich selbst.